Guten Morgen, liebe Bromantiker. Es ist 10.30 Uhr. Ich bin so müde. Aber Gott sei Dank kann ich mich auf Björn verlassen. Der wird.
Wait a minute. Ich dachte, du trinkst uns hier durch diesen Podcast.
Nein.
Ich bin genauso müde. Ich dachte, ich kann mich auf dich verlassen.
Erzähl doch nichts. Du hast das frühe Spiel gemacht mit Frank Buschmann, die Superstar-Besetzung, und bist heute Morgen im Privatjet zu Hause, nach Hause geflogen. Ich hab nicht genug geschlafen. Ich fühle mich fast, als wäre ich trunken. Aber das macht nichts, denn wir sind da für euch mit dem Hangover, der euch natürlich präsentiert wird von Visa.
Offizieller Partner der NFL, und wir reißen uns jetzt hier für euch eine Stunde noch zusammen. Ah, die Divisionals sind zu Ende, und ich muss sagen, Patrick, jawohl, 3 aus 4, drei aus vier Spielen.
Ich waren, auch 3 aus 4.
Wie man es sich erhofft hatte. Ja, das eine war 3,5, pass auf, 3,5 Spiele. Weil das erste Spiel, was wir dann auch gleich als erstes besprechen werden, die Texans gegen die Ravens, bis zur Halbzeit, war spannend, und dann sind sie eingebrochen. Aber was soll ich sagen? Ich hatte noch irgendwas, keine Ahnung. I don't know. Komm, los geht's. Los geht's. Ey, nee, warte. Hast du, also egal, kommen wir zum Spiel. Sorry, ich bin.
Was wolltest du denn sagen?
Ich bin verwirrt. Ich hab gerade nur Jason Kelseys Körper in meinem Kopf, weil ich nur Bilder von ihm sehe den ganzen Morgen, ja, wie er ausgerastet ist da.
Ja,
ist schon lustig.
Er ist ein lustiger Kerl mit Blechrakete aus der Box oben ohne zu den Bills-Fans gesprungen und mit denen angeschossen. Selbst die fanden ihn lustig. Aber lass uns über das erste Spiel an diesem Wochenende sprechen. Die Houston Texans waren bei den Baltimore Ravens das Überraschungsteam. Sie mussten nach Baltimore, und zur Halbzeit stand es 10-10.
Es war, ey, 10-10. Man hat gemerkt, Patrick, dass dann doch 2 Wochen, wo du kein Football spielst, ne, weil das letzte Regular Season Spiel haben ja die meisten Starter ja auch nicht gespielt, dass sie schon rostig waren. Das,
ja,
darüber korrekt. Reden wir ja dann auch immer, ne? Dieser. Oh, warte, muss ich.
Oi, Gesundheit. Ja, die Ravens waren rostig. Oh, hast du gesehen, wie Lamar Jackson bei dem einen Lauf, ich weiß gar nicht, wer vor ihm war, sein Tackle, und der nicht schnell genug gelaufen ist und er ihn angeschrien hat. Er war so heiß. Und er hat ja auch nach an der Pressekonferenz gesagt, ja, was, irgendwie wurde in der Halbzeit viel geredet, und er hat gesagt, ja, nur ich habe geredet, ich habe geschrien und sehr viele Fluchwörter benutzt, die ich hier nicht sagen kann, das wäre nicht richtig, aber wir mussten aufwachen. Aber die erste Halbzeit, gebe ich dir recht, die Baltimore Ravens waren rostig, es hing, guck mal, die hatten 52 Yard Passing und Lamar Jackson wurde 3-mal gesackt. Der Harris, der Linebacker, der letztes Jahr ja, glaube ich, in der 2. Runde von Alabama kam, wenn mich nicht alles täuscht, ey, der hat ein gutes Spiel gemacht, und Lamar Jackson hatte 52 Yard Passing. Also sie haben, die Defense hat 4 weggenommen, aber auf dem Boden muss man natürlich sagen, sie hatten 95 Yard Rushing, und die Houston Texans konnten das natürlich, da konnten dem Running Game nichts entgegensetzen. Auf der anderen Seite, sie hatten 8 Rushes für 14 Yards in der ersten Halbzeit, und CJ Stroud war schon eine Nummer anders. Und ich glaube, Tank Dell hätte ihm natürlich geholfen. Er hatte wieder so einen Pass, war es zu Nico Collins in der ersten Halbzeit, wo er gesagt hat, wow, ey, shit. Vielleicht kann er es doch schaffen. Aber dann in der zweiten Halbzeit haben die Ravens dann so aufgedreht, drittes Quarter 7-0 gewonnen, sozusagen viertes Quarter 17 Punkte, hatten dann 24 unanswered Points, und die Defense hat sozusagen boop, die Schraubzwingen rangepackt, und die Offense ist richtig in Fahrt gekommen. Und guckt es dir nur mal an, 42 Läufe für 229 Yards, physische Dominanz, und auf der anderen Seite Laufspiel gestoppt.
Bitte nicht falsch verstehen, was ich jetzt sagen werde.
Oh oh.
Aber die Defense der Ravens war für mich der MVP in diesem Spiel.
Oh, no doubt.
Lamar Jackson wird der NFL-MVP, bin ich mir ziemlich sicher. Wir haben darüber gesprochen, dass 45 aus den 50 Votes im All-Pro-Team für ihn gewählt haben. Davon gehe ich stark davon aus, dass er auch den MVP kriegt, wenn das so einseitig ist. Er hat in der zweiten Hälfte wirklich den Lamar Jackson raushängen lassen, so wie wir ihn kennen halt, ne? Du merkst richtig,
ja,
bei doch. Lamar ist dieses, hey, du musst ja ein Pocket-Passer, du musst mehr ein Passing-Quarterback werden, du musst mehr das, weißt du, diese ganzen Stimmen, die er da hatte, bevor er diesen Vertrag bekommen hat. Und man kann halt wirklich sehen, dass ihm das alles jetzt gerade oder in diesem Jahr scheißegal ist. Das Kriterium von den Menschen da draußen, von den Experten zu, wie nennt man das, die Box zu checken, weißt du, dass er ein Passing Quarterback ist. Weil genau das, was er hier gerade gemacht hat, du spielst fantastische Defense, Hut, also wirklich Respekt an diese Ravens Defense, die nur 3 Punkte zugelassen haben, weil der eine Touchdown war ein Kick-Return-Touchdown, ja, der brutal war.
Richtig.
Aber das ist nicht gegen die Defense, Leute. Und die Houston Texans Offense haben hier gegen die Cleveland Browns letzte Woche haben sie einmal aufgedreht. Die gesamte Saison drehen sie auf und hier hatten sie keine Chance. Und Lamar Jackson hat es einfach mit seinen Beinen dann gemacht, diese Off-Script-Läufe, die Scrambles. Das sind ja keine die Seitenläufe, Patrick, ne? Die Scrambles. Scrambles sind, es ist ein Passspiel, oh, weißt du was, da sehe ich was und renne einfach los. Und diese Kombination, Mann, boah, das ist so hart. Also wir werden ja noch drüber sprechen, aber die sind einfach, die sahen am besten an diesem Wochenende einfach noch aus. Ne? Das ist das beste Team in dieser Woche, in dieser Runde gewesen. Und man kann aber ganz stolz sein, falls wir Houston Texans-Fans haben, die zuhören. Ey, fuck. DeMeco Ryans, Rookie Head Coach in die Divisional Round. CJ Stroud, Rookie Quarterback. Und mit dem ganzen jungen Team darum. Und du hast noch deinen Nummer 1 Receiver verloren. Vor Wochen.
Ja, das stimmt. Weißt du, was aber auch noch? Achso, nee, erzähl mal weiter.
Eine Sache noch. Nicht nur ist CJ Stroud natürlich, also, was heißt, nicht aus dem Nichts gekommen, aber der ist eingeschlagen, ne? Der ist komplett eingeschlagen. Aber weißt du, was ich am krassesten finde? Dass diese Defense, so gute Defense trotzdem spielt. Über das gesamte Jahr. Da sind sehr viele, in Anführungsstrichen, No-Name-Spieler, halt, ne? Nicht diese Superstars, wie wir es kennen, wie jetzt bei den San Francisco 49ers. Die Ravens haben mehr Leute. Also, so, ich meine einfach von diesen etablierten Spielern, die man einfach kennt, so als Fan, casual, ne? Und deswegen einmal einfach Respekt an die gesamte Franchise, ey.
Auf jeden Fall. Und eine Sache, hast du das Spiel gemacht oder hast du, nee, du hast das danach gemacht. Ich habe es aber gesehen und eine Sache, die du dann schon gemerkt hast, ist, dass diese Atmosphäre in Baltimore. Und wir beide werden in Baltimore sein am Wochenende, am kommenden. Darauf freue ich mich sehr. Die war schon sehr wild. Ne? Wie viele Pre-Snap-Penalties hatten die bitte? Die Texans. So viele Flaggen, das war ja wild. Guck mal, 11 für 70 Yards. 11 für 70 Yards. Ganz viele Pre-Snap-Penalties. Das war natürlich, was natürlich darauf zurückzuführen ist, dass diese Menge, die ja laut war, schon ein Problem für sie war. Und die hatten ja gerade am Anfang ganz viele False Starts und dann diese Defense, für mich auch echt Hut ab. Mike McDonald, der Defense-Koordinator, der ja von Michigan gekommen ist, ne? Mhm.
Von dem
sozusagen
Bruder.
Vom Bruder. So, der war ja vorher schon mal in der NFL, aber kommt zurück in die NFL, ist Koordinator, war vorher bei Michigan. Alter Schwede, was hat der mit dieser Defense gemacht? Also das ist schon beeindruckend, aber Houston muss gar nicht traurig sein, sie haben da echt was Gutes am Start. Ein junges Team, was jetzt auch das erste Mal, sie haben gegen das im Moment heißeste Team gespielt und haben gemerkt, okay, wir wissen jetzt, was wir tun müssen, wo es uns noch fehlt. Ich glaube, das Laufspiel, ne, diese physische Dominanz. Und ich rede jetzt nicht nur davon, dass Lamar Jackson, wenn alles gecovert war, ey, wenn der sich auf den Weg macht. Du kannst ja gegen den eigentlich nicht Man-Coverage spielen, ne? Weil nur für alle. Wenn du Man-Coverage spielst, sind natürlich dann irgendwann alle gerade too high und dann Man-Coverage sind alle weg, ne? Two-Man kannst du nicht gegen den spielen, weil du hast keinen mehr beim Four-Man-Rush für Lamar Jackson, dann ist der weg.
Aber das
Laufspiel von Baltimore hat die dann ultimativ diese Defense auch in die Knie gezwungen.
Aber guck mal, in der ersten Halbzeit hat die Defense sich ja gut aufgestellt. Sie haben ja den Druck, sie haben Lamar Jackson einigermaßen unter Kontrolle gehalten. Das Problem ist, einen Lamar Jackson über vier Quarter lang zu kontrollieren, kannst du nur, wenn deine Offense selber performt. Weil die beste Defense ist eine Offense, die auf dem Feld ist und den gegnerischen Quarterback an der Seitenlinie lässt. Und da war das Problem. Die haben halt nichts hinbekommen, die Houston Texans. Also die Offense. In der ersten Halbzeit, ich habe ja das Spiel auch also hinten in live geguckt, sie hatten den Quarterback-Spy die ganze Zeit, ne? Harris, der dann auch die ganze Zeit darum geflogen ist, der Druck auf. Also sie haben eigentlich für eine Halbzeit diese Formel gehabt, diese Offense zu stoppen, aber sowas kannst du nicht durchziehen, wenn die andere Hälfte des Teams und deine Offense nicht irgendwie mal Druck aufbaut und auch scored und Drives etabliert. Geht nicht. Das wirst du nicht schaffen. Deswegen ist es ja so ein schönes Spiel. Ja? Das ist ein Teamsport.
Ja, und guck mal, Lamar hatte 11 Läufe für 100 Yards. Davon waren ja diverse Scrambles dabei. Aber auch, guck mal, Hill, Edwards, Cook, die haben dann irgendwann den Ball auch richtig, richtig gepoundet. Jetzt ruft mich irgendjemand aus Leipzig an. Aber wie gesagt, als Houston Texans Fan muss man, glaube ich, nicht traurig sein. Weil die Zukunft ist bright. Der Offense-Koordinator Bobby Slowik, ein sehr, sehr guter Offense-Koordinator. Aber du hast schon gesagt, wenn du nicht complementary Football spielst, und auf der anderen Seite auch irgendwie deine Defense irgendwann dieses Laufspiel nicht mehr unter Kontrolle bekommt, dann bist du auch irgendwann, wirst du dann einseitig. Und ich glaube, das Einzige, was Bobby Slowik, glaube ich, mit in die Offseason nimmt, ist das, was die Analytics immer sagt, das Quatsch mit Soße ist, ich muss einen Weg finden, auch ein Laufspiel zu haben. Weil CJ Stroud als Passer ist echt unglaublich. Aber in den Playoffs, ich glaube, alle Spiele hier, die
Playoffs?
Wir gesehen haben. Playoffs? Alle Spiele, die wir hier gesehen haben. Wir gehen das mal durch, aber nur mal jetzt eine Nadel nehmen und mal diesen Fakt, 229 Yard Rushing für den Sieger Baltimore Ravens, an die virtuelle Pinnwand heften. Und wir gehen gleich mal zum nächsten Spiel, außer du hast noch was zu sagen. Gehen wir gleich mal zum nächsten Spiel und werden vielleicht sehen, Laufspiel ist doch nicht so unwichtig.
Du, 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 du. Heute gibt's für euch HelloFresh, meine Björn Werners Lieblingskochbox. Weil ich sag euch eins, Leute. Ich bin schon lange, lange Kunde. True Story. Weil es einfach so praktisch ist für meine Familie in der Situation, in der wir sind. 4 Kinder. Ich bin leidenschaftlich kein Koch, meine Frau auch nicht. Heißt, was ist das anstrengende, frische Mahlzeiten zu kochen? Die Rezepte. Abwechslungsreich zu kochen, weil sonst gibt es auch bei uns immer nur das Gleiche. Deswegen wirklich sind wir Fan, die ganze Familie, Fans von HelloFresh, weil du hast über 40 abwechslungsreiche Rezepte. Du kannst immer was Neues aussuchen. Du kannst im Voraus, Wochen im Voraus planen. Hey, aber Real Talk, ihr könnt auch einfach dann irgendwann mal pausieren, wenn ihr sagt, weißt du was, ich habe jetzt 3 Wochen lang gegessen, jetzt habe ich gerade keinen Bock auf Kochen die Woche und dann kannst du einfach pausieren. Wenn du im Urlaub bist, pausieren und natürlich auch jederzeit kündigen, falls ihr nicht glücklich seid. Ja? Und ich sage euch eins, ey, wenn ich aussehe wie ein Kochprofi, kann jeder das, weil die Box kommt einfach ran. Du nimmst sie auseinander, die Box, da ist alles schon separiert. Die ganzen Rezeptkarten, wir bestellen meistens immer 4 Tage eine Mahlzeit pro Tag. Für 5 Personen, auch wenn wir 6 sind, aber der Kleinste ist nicht mit. Und das reicht bei uns vollkommen. Dann die Rezeptkarten und die Tüten haben natürlich Matching-Nummern drauf, dass man sofort weiß, was kocht man, was muss man greifen. Einfach easy, Leute. Pass auf, nur im April verfügbar. Die limitierten Taste of Asia Gerichte entführen euch auf eine Reise durch Japan, Korea, Malaysia. Okay, das habe ich noch nicht ausgecheckt, Leute. Das sehe ich gerade zum ersten Mal. Ja, zum Beispiel die japanische Sakura Bowl mit pinkem Reis, den ihr selber färbt. Oh shit, okay. Das hört sich wieder an, als könnte ich ein Influencer werden im Essbereich, im Kochbereich. Für die ganzen Hörer und Hörerinnen mit dem Code, ist der gleiche Code wie immer, Leute, HFBRO, alles groß geschrieben, das steht einfach für Hello Fresh Bromance, ja, HFBRO, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken, kostenlosen Versand für die erste Box gibt es oben drauf, der Code ist für neue und ehemalige Kunden gültig, alle Infos wie immer in den Shownotes und ja, das war's.
So, das nächste Spiel war wahrscheinlich die größte Überraschung. Die Green Bay Packers verlieren.
Hä? Ja, das war eine Überraschung?
Ja, weil sie hätten das Spiel gewinnen müssen.
Ach so, ja, ja.
Also ich meine,
ich habe trotzdem auf die 49ers getippt.
Ja, ich auch. Aber sind wir mal ganz ehrlich, alle, die dieses Spiel live geguckt haben, die Green Bay Packers hatten es. Sie hatten es, Patrick. Und das meine ich als Überraschung, dass sie waren, pass auf, wer hat es getweetet? Ich glaube JJ Watt, nee, irgendein Spieler. 58 Minuten auf 60 Minuten waren die Green Bay Packers das bessere Team.
Ja, und was hat jeder Football-Coach immer zu dir gesagt? The game is 4 quarters.
Ist so, ey, das ist...
Nicht drei und 13 Minuten, sondern 3 quarters und dann noch das 4. mit ganzen 15 Minuten. Und diese letzten... Also die Greenlaw Interceptions, besonders die letzte, war so unnötig. Ich saß zu Hause und hab das...
Lass mal kurz einfach von vorne jetzt hier einmal, ja. Sie kommen raus, die Green Bay Packers kommen sehr heiß raus in San Francisco, packen einen 14-Play-Drive zusammen, schießen nur ein Field Goal. 49ers Defense hält, alles gut. 49ers kommen raus, punten, boom. Dann die Green Bay Packers... Wieder 10 Spielzüge, 68 Yards und hier ist das natürlich, wo sich jetzt alle aufhängen. Sie sind bei 4-1, sind sie doch da unten gegangen und haben nicht das Field Goal geschossen. Die drei Punkte, die jetzt hinten raus auch gefehlt haben. Die haben ja nochmal dann ein Field Goal verschossen. Also nee, die haben dann ein Field Goal verschossen. Aber ich habe das auch im Fernsehen gesagt, ich fand die Entscheidung, kannst du machen. Es ist 3-0, du bist auswärts, du bist der Underdog, du kannst dafür das machen. Am Ende ist immer scheiße, wenn du verlierst und dann findest du diese 2 Plays, ne? So ist Football einfach. Aber so, dann drehen, du hast gesehen, wenn Debus, auch hier, die San Francisco 49ers, auch sehr rostig generell einfach, wie die Ravens, ja.
Auch rostig rausgekommen.
Die waren auch, diese 2 Wochen hatten sie ja auch gefühlt Pause. Debo Samuel hat sich sofort verletzt im ersten Quarter mit seiner Schulter. Und du hast sofort gesehen, die Offense war ein bisschen runtergedreht halt, ne? Ich weiß nicht, ob das nur wegen Debo Samuel war oder ob sie generell einfach rostig waren dann. Aber sie haben ihren 12-Play-Drive mit 86 Yards und diesen fetten Touchdown zu George Kittle, ne? Mit diesem geilen Wurf von Brock Purdy, wo er sich die Zeit holt. Big Play und gehen in die Führung 7-3. So, dann wieder. Packers marschieren runter. Ich sag dir, die Packers und Jordan Love, diese junge Offense, ja, ist die ganze Zeit marschiert. Das ist ja,
darf ich aber reinschmeißen, ja? Jake Moody hat ja einen Kick geblockt bekommen.
Genau, das
so, kommt da sind ja, ja. Das kommt ja auch noch. Da sind ja auch 3 Punkte verschwunden. Das heißt, der eine wurde geblockt, der andere sind sie beim 4. Versuch für gegangen. Also kannst du sagen, das gleicht sich aus, sage ich jetzt mal.
Das gleicht sich auf, das ist ein guter Punkt. Und dann, so, was stand es in der Halbzeit? 7-6, ne? 7-6, genau. Und da dachte man jetzt so, okay, wir haben gerade die Houston Texans gesehen gegen die Baltimore Ravens. Wird jetzt das Gleiche passieren, was wir gerade in dem vorigen Spiel gesehen haben? Brechen jetzt die Packers ein, das jüngere Team, und legen die San Francisco jetzt 49ers einfach auf. Nein, es ist nicht so gekommen. Es war wirklich nicht so. 49ers raus. 3-and-out. Die 49ers, Nummer 1 Ziel, kommen aus der Halbzeit raus, zu Hause gehen 3-and-out. Das war auch wieder. So, Jordan Love runter, Touchdown. 9 Plays, 75 Yards. What? 13-7. Ey, das ist krass. Und für mich war dieser Momentum-Change in diesem Spiel, dieser starke Lauf von Christian McCaffrey. Erst die gesamte Zeit hat er seine Yards zu bekommen, aber das Big Play hat so ein bisschen gefehlt, ne, im Laufspiel. Und dann dieser eine Touchdown, bricht den Tackle, squeezed da durch und man sieht die ganze Zeit nur Bilder, wie sein Oberschenkel verhärtet ist, irgendwie durch irgendeinen Hit wahrscheinlich. Und der squeezed da einfach durch, Mann. Boom, ey. Macht den Touchdown. Aber, ey, das wäre doch zu einfach für die 49ers hier einfach, ne? John Love wieder am Antworten. Sie antworten wieder, Patrick. Und vor allem machen die Two-Point-Conversion auch noch erfolgreich. Geile, wie haben wir das gesagt? Das habe ich geklaut gestern von einem anderen Experten aus den USA, der es gesagt hat. Ich vergesse dann immer, wer es gesagt hat. Deswegen kann ich kein Credit geben. Sorry. Aber Matt LaFleur hat zum ersten Mal seine Identität in dieser Offense, hat man das Gefühl. Ne? Und Jordan Love ist der das perfekt abarbeitet. Davor war es halt Aaron Rodgers Offense immer noch. Ne? Und da war einfach dieser Stempel von Aaron Rodgers immer drauf. Und die Passkonzepte, die sie da zusammenpacken in den verschiedenen Situationen, waren wirklich echt knusprig. Ey. Das ist, muss man sagen, auch Hut ab, Matt LaFleur, was er da zusammenbastelt. Und Jordan Love, wie er das executed. Wenn du da unten an der Endzone bist, ne, die verschiedenen Arten von hier so Pick Plays und sowas, das war geil, weil dieser Touchdown war der eine unten zu, war es Tucker Kraft, war denn das?
Ja, 88.
Ja, das war Tucker Kraft. Ne? Dann Aaron Jones, diese Two-Point-Conversion, ne? Der rennt dir einfach nur raus und du denkst dir einfach nur, wenn du das so guckst, hä, warum deckt denn keiner Aaron Jones, der einfach normal so an die Endzone, also so eine Flat-Route rennt. Aber wenn du es dann tiefer wieder anguckst, Bunch-Formation auf der rechten Seite, die gesamten drei Receiver, die da stehen, ziehen alles rüber und dann rennen drei Leute mit drei Defensive Backs alle sozusagen in Fred Warner rein. Wie soll denn da Fred Warner durchkommen, weißt du? So geil, so weißt du, was ich meine? Du brauchst nur diese halbe Sekunde.
Weißt du, was für mich der Neckbreaker vielleicht, oder was heißt der Neckbreaker? Ja, doch, am Ende... Nicht, dass er für 4-1 gegangen ist. Die 49ers haben ein Field Goal verschossen. Aber dann, die Packers hätten doch ein Field Goal schießen können, was denen dann die Führung 24-17 gegeben hätte. Mhm. Der Rookie-Kicker, hat das Ding zersknetzt und hat nicht Matt LaFleur gesagt, immer wenn wir gekickt haben, habe ich mir die Augen zugehalten? Nee,
das konnte ich, das hat der den Kommentatoren gesagt. Vom Spiel. Und dann hat er das gesnitcht, glaube ich, weil ich glaube nicht, dass ein Headcoach sowas, weißt du, in einem Interview-Style den Kommentator davor sagt.
Aber auf jeden Fall wüssten wir dann warum, weil 41 hat Field Goal und wir kommen beim letzten Spiel wieder darauf, wie wichtig dann doch die Kicker sind. Das ist doch wichtig, einen Tacker zu haben oder einen erfahrenen Mann, weil das hätte den Lead 24-17 zu geben. So, aber stattdessen hat das den 49ers die Möglichkeit gegeben, mit einem Touchdown wieder die Führung zu übernehmen. Und das war für mich so der Kasus Knacktus, weil dann geht auch was an der Seitenlinie, mit der Seitenlinie ab, wenn du siehst, okay, ey, wenn wir das jetzt schießen, dann brauchen sie einen Touchdown. Oh mein Gott, wir können das hier schaffen in San Francisco. Und dann verhaut er das Ding. Und dann weißt du, oh nein, jetzt kommen sie mit ihrer Firepower und sknetzen das Feld runter. Und
Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, ne, in der deutschen Football-Community ist Brock Purdy ein großes Thema, Patrick. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommst, auf X. Viele Fans sind da verschiedener Meinungen und gehen sich da ein bisschen an.
Worum geht's denn? Klär mich mal.
Um Brock Purdy halt, ne? Ob Brock Purdy ein guter Quarterback ist nicht, oder kein guter Quarterback.
Also warte mal ganz kurz. So. Ob er ein guter Quarterback
Nein,
ist
so
oder
Top
nicht?
10. Ich glaube, die Diskussion, ich verstehe ich so, Ist er ein Top-Quarterback oder ist er eigentlich nur ein Average Quarterback, der gut aussieht in diesem System? Ich glaube, das ist die Debatte.
Ja, und ich kann dir sagen, nein, er ist nicht ein Average Quarterback. Wenn du das letzte Jahr die Spiele, die er gestartet hat, siehst und sagst, boah, ja, mal gucken, ob er wirklich so gut ist. Und dann kommt er ins nächste Jahr nach einer Verletzung und spielt so eine Saison, dann bist du vielleicht nicht Top 3, bist auch nicht Top 5, aber du bist in den Top 10 der NFL-Quarterbacks.
Und pass auf,
das ist nur Fans und Buds.
Dieser Drive, den du jetzt auch gerade hier ansprichst, nach diesem Field Goal, da musst du ja auch erstmal, wie der Spielverlauf war, das Ding jetzt auch umdrehen und einen Touchdown scoren. Weil es steht so 21-17 und die ganze Offense war shaky oder das ganze Team war ein bisschen shaky. Und dann kommst du da raus und es war dann in diesem Drive die Brock Purdy Show, ne? Das ist denn auch die besten Spieler da draußen. Lamar Jackson hat in der ersten Halbzeit auch nicht ein fantastisches Spiel gehabt, ja. Und in der zweiten Halbzeit hat er aufgedreht. Leute, das ist normal halt, ja. Nicht jeder kann 4 Quarter lang jede Woche performen. Und ich muss sagen auch, ich bin top. Brock Purdy ist für mich ein Top 10 Quarterback, ja. Was der da in den letzten 2 Jahren jetzt gezeigt hat. Und diese 12-Play-Drive, 69 Yards und die Würfe, die er macht, das ist ja das alle gehen ja immer auf die Screens und die Yaks, die Receiver und so machen und so. Ja, ist doch alles schön und gut. Das ist doch auch top. Ja, aber der Wurf zu George Kittle, die Geduld zu haben in der Pocket, da rechts raus den Druck auszuweichen, aus dem Lauf, ein Zuckerpass in die Hände von George Kittle, vorher im Spiel. Diesen Drive vom Mindset her, holy shit, ey, so viel läuft hier gerade schief. Der Druck in diesem Moment, Leute, der ist absurd, ne? Wir sind hier spät im Spiel, ey, und du musst jetzt mal einen Touchdown scoren, du bist auswärts und die Packers führen.
Sag mal, ich weiß nicht, er hatte 2 Pässe, ich glaube, es waren so Dig Routes, die er da reingeknetet hat. Und ich glaube, auch in diesem Drive war es Dritter und 5 oder so an der eigenen 47, wo du sagst, shit, ey, jetzt muss er liefern. Und dann hat da Brandon Ayuk, glaube ich, bei so einer Dig Route das Ding so ein Laserbeam da reingeknetet. Und das ist der Unterschied zwischen, bist du ein guter Quarterback oder bist du nur ein durchschnittlicher Quarterback? Weil ein durchschnittlicher Quarterback versagt dann auch mal. Und dann musst du sagen, okay, es hat doch nicht gereicht. Aber er, und danach hat er ja direkt doch mal diesen Connolly, diesen Out, dieses Speed-Out getroffen. Ey, der wusste genau, wohin. Danach Kittle, bang. So, und dann ist McCaffrey hatte noch einen Lauf. Dann kam das Two-Minute-Warning. So, dann der kurze Pass zu McCaffrey. So, dann ist er gescrambled und dann hat er McCaffrey den Ball gegeben und McCaffrey hat ihn reingeknetet. Aber da waren ein paar Big-Time-Throws von Purdy dabei und das unter Druck. Zu Hause, Division Around, du liegst zurück, Game is on the line. Und er hat nicht geflincht. Also, ich weiß nicht, was auf X los ist, aber wer immer da draußen ist und sagt, Brock Purdy ist kein guter Quarterback, hat leider, sorry, wenn ich das sage, bringt den Hass, hat leider keine Ahnung von Football.
So, ja, es ist, wie es ist. Pass auf, dann kommt der entscheidende, ja, sagen wir es mal so, der sehr, sehr harte Fehler.
Oh.
Es ist ein Two-Minute-Drive, du brauchst ein viel gutes Spiel auszugleichen. Und John Love hat bis dahin schon eine Interception. Greenlaw hatte ja mit dem Tipp Pass, ne, ein Ding da gefangen. Mhm. Kann mal passieren.
Kann passieren.
Alles gut. Kann passieren, ja. Aber es ist 1. und 10. Du gehst 2. und 2, 3. und 2, machst das First Down. Und dann hast du 1. und 10 mit 52 Sekunden noch auf der Uhr. Es ist alles, ey, alles noch entspannt, alles jubti. Aber er scrambled raus und chuck it and fuck it, einfach das Ding da in die Mitte des Feldes.
Und Alter, vor allem quer, er rollt nach rechts und wirft zurück zur Mitte.
Das
und
kann nie gut ausgehen.
Die Regel ist, never throw the ball late over the middle. Und das zu machen, das, während du nach rechts rausrollst, wieder zurück spät über die Mitte werfen. Und Fred Warner war da, hat ja im Interview gesagt, ja, ey, shit, ich dachte schon, oh, ich kriege eine Interception. Auf einmal kommt Superman rein ins Bild geflogen, nimmt den Ball mit und rennt los. Und alle schreien ihn an, geh runter, geh runter, geh runter. Und er geht nicht runter. Und dann haben sie Greenlaw gezeigt und haben gesagt, warum bist du denn nicht runtergegangen? Und er sagt, ja, das ist Fred Warner schuld. Der hat gesagt, die sollen Pick 6 machen. Aber den hätte er nicht werfen dürfen.
Und dann war die Frage so, Spießer fragt mich so, warum macht er das? Manchmal, Leute, es ist Playoff-Football. Man kann sich manche Sachen nicht erklären. Er hat, guck mal, in den 9 Spielen davor hat er 21 Touchdowns und 1 Interception. Playoff-Football hat andere Regeln. Die Atmosphäre ist 10-mal so intensiv wie in einem Regular-Season-Spiel. Wetter, aber das war San Francisco, es hat geregnet. Ne? Es hat die ganze Zeit, nicht genieselt, aber es war schon mehr als nieseln. Es war eine Menge Regen. Und der Moment, du denkst auch während des Spiels, oh Mann, das ist der Moment, wir haben sie, ne? Wir haben sie. Und dann ist der Moment einfach dann doch zu groß für manche und du machst diesen einen Fehler, der dich das Spiel kostet. Ne? Ist jetzt nicht, auch hier sage ich ganz ehrlich, ja, dieser Fehler hat das Spiel in dem Moment beendet, aber das war nicht der einzige Grund, warum die dieses Spiel so knapp verloren haben. Ja.
Nein,
Field Goal verschossen. Jetzt kannst du sagen, die Defense hat bei dem, guck mal, die Defense hätte auch den Sack zumachen können da vorne, ne, bei diesem Drive. Also es sind immer so viele Sachen. Nicht eine Person verliert das Spiel, so wie ein Kicker so, oder ein Quarterback. Wo es am auffälligsten ist.
Da gebe ich dir recht. Eine Statline, die ich interessant fand, wenn Kyle Shanahan irgendwie im 4. Quarter mit mehr als 5 Punkten zurückliegt, sind die Niners 0 und 31.
Ja, Mann. Ja.
So, und den Monkey hat er von seinem Rücken runtergeschüttelt. Fühlt sich gut an. Und ich sage dir eins wieder, wo wir haben ja einen mentalen Pin an die Wand gehauen. Ne? Rushing Yards am Ende. Wer hat denn den 49ers denn dieses Spiel gewonnen dann am Ende? Christian McCaffrey. 17 für 98, 39 Yard Run. Der hatte ein paar, den haben sie, diese Defense von Green Bay, ey, Hut ab. Aaron Jones übrigens auch auf der anderen Seite, auch 108 Yard Rushing. Also die beide, Matt LaFleur und Kyle Shanahan, das war ein heftiges Battle, ne? So, aber Christian McCaffrey, wenn in Crunch-Time dieser 39-Yard-Lauf, der war richtig nice. Und auch ein paar Tackles gebrochen. Guck mal, und er ist der Difference-Maker. 98 Yards auf dem Boden und der Leading Receiver mit 7 Receptions. Nur, auch wenn es so für 30 Yards sind. Aber der war ganz, ganz wichtig. Und wieder, weißt du, wenn du einen Running Back hast, der läuft, sind deine Chancen, ein Spiel zu gewinnen, einfach mal steigen ins Unermessliche. So. Jetzt müssen wir zur Erfolgsstory kommen. Die Tampa Bay Buccaneers sind zu den Detroit Lions geflogen. Und man muss sagen, auch das war ein geiles Spiel. Zur Halbzeit stand es auch 10-10. Und ich habe mir gedacht, wow, was ist hier los? Aber die Tampa Bay Buccaneers verlieren am Ende im Ford Field 31-23 gegen die Detroit Lions. Wieder.
Ja, wie gesagt, geiles Spiel, muss ich wirklich sagen. Ja. Ich wusste, das wird knapper, aber ich hätte das niemals, oder wer hätte das erwartet von den Tampa Bay Buccaneers, wenn du dir die Regular Season angeschaut hast von denen, ja? Die sind natürlich
absolut
zum richtigen Zeitpunkt heiß geworden, haben dann die Eagles weggehauen und man kann wirklich sagen, sie haben es verdient, dort zu sein auch halt. Das war jetzt nicht so dieses, wie du es bei Pittsburgh Steelers gesagt hast.
Die haben da nichts zu suchen.
Die haben da nichts zu suchen, so halt, ne? Also die hatten da wirklich was zu suchen und haben Detroit auch alles gegeben, um es schwer zu machen und dass sie dieses Spiel gewinnen. Und Baker Mayfield auch. Ich glaube, da die erste Interception, die er früh im Spiel hatte, wo er da, wenn der wirft, ne? Hat der immer Wurfstärke auf 100. Also volle maximale Belastung auf dem Arm, ne? Weil der haut da alles rein und da war Mike Evans für den Bein nicht ready. Und dann ist der getippt, Interception. Aber ich muss einfach wieder sagen, das ist Jared Goff, Mann, der verdient zu Recht diese Chance im Stadion, was du das ganze Spiel dann gehört hast, wo du sogar Jared Goff. Der Typ ist da komplett eingeschlagen in Detroit, Mann.
Und vor allem im vierten Quarter, ne?
Ja, da war. Aber auch schon vorher. Der hat jeden in dem Team involviert an diesem Team. Und du denkst dir so, okay, Amon-Ra, pass auf, am Ende war er der Leading Receiver mit 77 Yards und hat auch den Touchdown zum Schluss gemacht, der wichtig war. Mhm. Aber es war drei Quarter lang nicht Amon-Ra, Sam Brown, sondern es waren alle halt, ne? Und auf einmal der Eröffnungstouchdown von ihm mit so Josh Reynolds. So, wo du sagst, okay, haben wir letzte Woche auch gesehen in die Rams, ne? Aber der hat jeden involviert, Brock Wright hat dann auf einmal einen starken Catch gehabt. Sam LaPorta ist dann irgendwas. Es waren wirklich diese Phasen, wo auf einmal andere Leute heiß geworden sind. Und Amon-Ra kam dann zum Schluss da und hat den Sack zugemacht mit ihm. Ne?
Ja, ich muss aber trotzdem sagen, Baker Mayfield, und du hast zweimal Baker Mayfield gesagt in der Sendung.
Habe ich das wirklich gesagt?
Jupp.
Upsi.
Upsi. Auch 349 Yards, drei Touchdowns, zwei Interceptions. Die letzte Interception von Barnes war natürlich nice. Da wollte er auch was forcieren. Aber trotzdem muss ich sagen, Hut ab vor Baker Mayfield. Respect where respect is due. Der Pass zu Mike Evans da, wo du gesagt hast, oh, jetzt brauchen sie aber mal einen Big Play. Und Mike Evans fängt das Ding da, weißt du, an der linken Seitenlinie. Ja. Wow, was für ein Pass, was für ein Catch. Das war richtig nice. Aber schon wieder das Spiel, das Team, was das bessere Laufspiel hat, und wir wussten bei den Buccaneers, die sind dead last im Rushing Game, ne?
Er hatte ein paar gute starke
Momente im Spiel. Am Anfang.
Ja. Aber dann sind sie auch wieder da gefühlt weggekommen davon. Respekt an die Koordinatoren in den jeweiligen Teams, ja. Und ich würde sogar sagen, die Battle am Ende. Oder das vom Coaching, oder Coaching-Perspektive. Aaron Glenn, der Defense-Koordinator von den Lions, weil von den vier Quarterback-Sacks waren drei Sacks, wo der Rusher oder der Blitzer ungeblockt durchgekommen ist.
Wahnsinn,
und das habe ich gestern probiert zu erklären, dass das, weil wir haben dann manchmal nicht diese Winkel, um das alles nochmal so zu zeigen, aber es ist normalerweise so, dass nicht einfach einer jemanden nicht blockt aus Absicht, ja. Es ist, weil du pre-Snap einfach vom Play-Calling her mit deinem Blitz im richtigen Moment einfach Offense-Play-Calling zersknetst, ja. Also diese Battle, bevor überhaupt die Spieler losrennen, hast du schon entweder ein Advantage oder ein Disadvantage. Und Aaron Glenn hat da echt Eier gezeigt und Baker Mayfield hatte dann keine Lösung, hat sich nicht getraut, den Ball zu werfen, musste den Sack einstecken, dreimal. Und also sie waren sehr aggressiv unterwegs. Und das war dann schon, glaube ich, am Ende dieser kleine Unterschied über das gesamte Spiel, die einfach die Detroit Lions Defense gut aussehen lassen hatte.
Und man muss dazu sagen, das ist eine Sache, die musst du natürlich am Ende dem Quarterback Baker Mayfield auch zuschreiben. Ne? Weil wenn du Free Rusher hast, ne, und du wirst so von denen überrascht auch, dann hat Aaron Glenn nicht nur den richtigen Blitz aufgerufen, sondern ihn auch so gut kaschiert, dass Baker Mayfield gar nicht gesehen hat, dass er kommt, weil sie hatten, die Lions haben eine Four-Man-Front. So, dann steht ein Linebacker in der Mitte und ein Linebacker links und der Nickelback auf der rechten Seite. Das heißt, da sind sieben Leute und du hast eine Sechs-Man-Protection. Das heißt, der Quarterback sagt eigentlich der Offensive Line, ey, ihr habt die vier Dicken, und dann sagt er ja Mike 52 zum Beispiel. So, und der Running Back nimmt den anderen. Wenn jetzt von der anderen Seite auch noch jemand kommt, das muss er sehen und entweder die Protection verändern oder der Running Back muss zurückscannen. Also, aber den Verkehr muss Baker Mayfield liefern oder regeln. Und da hat ihn Aaron Glenn verwirrt, muss man sagen. Was ich auch noch sagen möchte, Jahmyr Gibbs, der Running Back, der junge Running Back, holy macaroni. Das war wieder ein Spiel, wo ich gesagt habe, jetzt weiß ich, warum sie ihn in der ersten Runde genommen haben, ne? Weil holy macaroni, wie der Tackles bricht und die Geschwindigkeit, der eine Lauf, wo er zurückcuttet und dann auf einmal den Afterburner anmacht, und war es ein Lauf oder ein Catch? Ich glaube, es war ein Lauf. Und dann den Safety, wer war es? Antoine Winfield, einfach mal stehen lässt im Staub und den langen Touchdown läuft. Ich weiß gar nicht, warte mal, wann war, was war denn das noch genau? Ja, das war dieser 31-Yard-Touchdown-Run von ihm. Da habe ich gesagt, holy Macaruski, der hat halt diesen Finisher-Speed, ne? Mhm. Und das war früh im vierten Quarter. Und das war, wo ich gesagt habe, wow, nicht schlecht. Und dann hat er noch einen geilen Blitz-Pickup gegen KJ Britt. Der übrigens hast du, pass auf, nice. Der war nice, weil viele Rookies, weil er ist ja auch jetzt nicht so ein 105-Kilo-Running-Back, ne? So dann dagegen KJ Britt ins Loch kommen und den so aufzunehmen, Textbook, genauso muss das aussehen. Einmal die Face-Mess, die beiden Schrauben von der Face-Mess in den Bauchnabel vom Linebacker reingedrillt, das war richtig nice. Und KJ Britt war dann irgendwann raus und dann kam erst Devin White. Devin White ist einfach mal abgeschrieben.
Ey, das ist wirklich, das habe ich auch. Er hatte, Lungenpaket war ja drin. Ich weiß nicht, ob das der Third Down Paket war, aber er war ja ab und zu mal auf dem Feld. Aber was für ein Absturz, ja, in Anführungszeichen. Also, das ist, der Typ war top of the pops noch, ja, so letztes Jahr gefühlt, so. Aber Björn,
das passiert, wenn du denkst, du bist unersetzlich und machst dein Maul auf und lieferst aber nur Average. Dann, wenn du, sobald du ersetzbar bist in der NFL, und das wissen wir beide, und du machst dein Maul auf, wirst du ersetzt. Und Todd Bowles, den finde ich ja super sympathisch. Guck mal, der ist an der Seitenlinie, hat immer dieses nette Lächeln im Gesicht. Den siehst du ja nicht durchdrehen. Schiedsrichterentscheidung kontrovers, Todd Bowles ist die Ruhe selbst. Ich habe das Gefühl, der schreit und blutet und weint nach innen.
Pass auf, kurze Frage nochmal, weil wir noch bei dem Spiel sind. Du warst ja da hinten, hast dich auch ready gemacht und ab und zu mal kann man ja nicht, wenn man in der Maske ist oder so, nicht das Spiel hundertprozentig sehen. Hast du aber das gesehen, wo Todd Bowles den Touchdown scored und dann für die Two-Point-Conversion geht? Der letzte,
ja,
Touchdown.
Ja, das habe ich nicht verstanden.
Okay, danke, weil alle da draußen wieder sagen, hä? Das ist doch okay, das ist eine 50-50-Chance. Ich sage so, Leute, es ist keine 50-50-Chance statistisch, eine Tupung, weil ich bin mir 100% sicher, dass eine, weil du nur, die haben halt das so gesehen, ja, weil es ja zwei Optionen gibt, aber es ist schwerer, diese zwei Punkte zu erfolgreich zu konvertieren als ein PAT, vor allem in der Situation. Ich habe es nicht verstanden. Leute da draußen, Experten haben mir geschrieben, hä, aber dann können die doch einfach beim zweiten für zwei gehen und haben den Ausgleich. Ich sage, Alter, so einfach ist es nicht, eine Two-Point-Conversion. Da siehst du aber auch wieder, keine Ahnung. Ey, das ist gut. Ich wollte auch nochmal einfach fragen. So, alright.
Letztes Spiel.
Das größte Duell am Wochenende. Und man kann sagen, so hart wie es sich anhört, aber Patrick Mahomes ist einfach der Daddy von Josh Allen in den Playoffs, ey. Das ist absurd, ne? Das tut mir leid für Josh Allen, Mann. Ich habe alle vier Spiele richtig getippt. Yay, nachdem ich die erste Runde nicht gut getippt habe.
Das war das einzige Spiel, was ich verkehrt getippt habe. Und als Tyler Bass, der Kicker, und wir sagen es mal, die Chiefs haben 27-24 gewonnen. Und als Tyler Bass im vierten Quarter, ganz am Ende, mit weniger als zwei Minuten zu spielen, aufs Feld kommt, um den Ausgleich zu kicken und in die Overtime zu gehen, wo ich schon gedacht habe, oh nein, ich bin so müde, bitte keine Overtime.
Warte, ich hab voll Shit bekommen von Football-Fans von dem Tag
davor,
weil ich doch Green Bay gemacht habe um 2.15 Uhr und es war dann 5:30 oder sowas. Und dann sagt Schmizo hat keine Kinder, hat keine und sagt so, der ist doch so eine Nachteule. Ey, es wäre übergeil, wenn es jetzt hier in Overtime geht. Und wir alle anderen sagen so, Alter, nein, lass doch einfach jetzt das Spiel hier schön beenden. Einer gewinnt, kein Overtime. Und dann kriege ich Nachrichten, ja, aber ey, es macht so keinen Spaß, Football zu gucken, so spät in der Nacht. Dann solltest du dir einmal überlegen, ob du wirklich auch nächstes Mal den Job ausüben möchtest, so spät. Ich sag so, Alter, Leute, Alter. Ich habe einfach nur gesagt, ich hab keinen Bock auf Overtime, Alter. Overtime finde ich nicht geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde Overtime nicht geil.
In den Playoffs ist es ja anders, aber es hat ja nicht zu der Overtime gereicht, weil wir greifen jetzt mal vor, gehen direkt ans Ende des Spiels. Tyler Bass, und bitte nicht vergessen, Stecker und ich haben darüber gesprochen, der hat ja am Super Wildcard Weekend bei dem Sieg über die Steelers schon zwei Dinger festgenetzt. Und der kommt da raus, aber ich habe gedacht, naja gut, 44 Jahre macht er, also das kriegt er schon hin. Und Snap, Hold, war alles Jubti. Aber du hast gesehen, er hat das Ding so geschenkeritis. Wenn ein Kicker, du hast ja selbst ein bisschen gekickt, aber du weißt, als
was,
Kicker.
Was? Ich habe ein bisschen gekickt, ich war Kicker.
Ah, Mann.
Du nicht
ja,
so, ey.
Ich denke, du warst ein Pass-Rusher, ein First-Round-Pick als Pass-Rusher. Nee,
ja,
als
aber ich war auch U19-Nationalmannschaft Kicker und Panther und an meiner Highschool war ich auch Kicker und Panther. Also ein bisschen mehr Respekt hier.
Ja, aber College und Pro hast du nicht gekickt.
Ich hab ein Angebot bekommen von der Florida State University. Die haben gesagt, wenn du auch. Als Kicker. Auch wenn du nicht Pass-Rusher sein willst, komm bitte her, du kriegst als Kicker ein Scholarship.
Ja,
ich schwöre.
Okay.
Ich schwöre.
Super. Ja, deshalb, und guck mal, deshalb guckst du dir auch meine Trickshots ab und lässt dann voten und mit meinen Ideen schön im ersten Slot die ganze Zeit voten.
Du wolltest die Challenge,
und dann, ja, aber dann im späten Spiel am Sonntagmorgen um 2, ey, ihr könnt auch für den Coach voten. So, bitte, ey. Ja, jetzt sitzt du doch auch hier. Jetzt um 2 sind mal eben 300.000-400.000 Zuschauer weniger. Ist okay,
also
aber
du
egal.
Sagst, warte, du sagst, stop the count, ja? Stop the count.
Es ist alles lächerlich. Aber weißt du, am Ende sag ich eins, ich schlag dich mit deinen eigenen Waffen. Content is king und reach is queen. So, und ich, der reach
is queen?
Ja. Das ist die, so. die reach ist die schöne Frau vom Content, der King ist. Die Reichweite. So, und da habe ich geliefert. Aber Tyler Bass, wo wir bei Liefern sind, Tyler Bass hat nicht geliefert. Er hat 2 Super Wildcard Week festgenetzt und jetzt kommt er raus und hat das Ding gejankt. Und es tat mir so leid. Für die Bills, hast du die Bills-Fans gesehen, wie die geweint haben? Ja. Oh mein Gott. Und es war ein wildes Spiel, es war alles drin, ne? Also wirklich, Mecole Hardman, alter Schwede.
Ein Lauf, ein Fumble und ein Catch, ein Fumble, ne? Der hat zweimal den Ball bekommen und zweimal gefummelt. Habe ich das richtig? Der eine Fumble war in die Endzone rein, Touchback. Immer noch.
Oh, Wahnsinn.
Für mich dümmste Regel, die es einfach gibt. Manche, es ist 50-50. Manche sagen, nee, ist doch richtig so, wenn du bestraft wirst. Ich find's dumm. Finde ich ein bisschen zu hart.
Es müsste eigentlich Touchback geben und die Offense kriegt den Ball zurück an der 20. So, das wäre Bestrafung genug. Aber wie dem auch sei, davor haben ja aus irgendeinem Grund, ich weiß auch nicht, was bei Sean McDermott im Kopf los war. Es ist 4. Versuch und er läuft einen Fake-Punt an der eigenen 30 und die Special Teams der Chiefs war so drauf vorbereitet.
Ja, aber warte.
Den Ball zum Upback.
Ja,
so. Ja. Zum Upback, DeMar Hamlin, und der kriegt es nicht. Und jetzt kriegen sie den Ball an der 30, dann kommt ein 29-Yard-Lauf von Isaiah Pacheco irgendwie und dann kriegt, dann ist es Mecole Hardman, der den Ball aus der Endzone rausfummelt.
Auch hier, der Moment mit dem Punt-Fake. Ja, kannst ja einen Punt-Fake irgendwann mal riskieren, aber
nicht an der 30 zu dem
Nicht bei 27 für die Chiefs und 24 Punkte für die Bills im 4. Quarter an der 30-Yard-Linie. Und dann hatten sie ja noch Glück, weil die sind ja runtermarschiert und Mecole Hardman haut das Ding in die Endzone. Also das wäre ja eigentlich schon der Neckbreaker gewesen, hätte er den Ball festgehalten und die hätten hier den Touchdown gescored, ne? Dann wäre das gar nicht erst, da hätten die den Sack zugemacht. Da wären sie gar nicht runtergegangen zu diesem Missed Field Goal in die Overtime. Da hätten wir gar nicht darüber gesprochen gerade. Also die haben ja eigentlich mit ihrer Dummheit, ne, vom Play Calling her, haben sie nochmal Glück bekommen durch diese Fumble-Regel, die ich einfach dumm finde, aber ey, Niemals Wette gegen Patrick Mahomes in den Playoffs. Alle haben ihn kritisiert. Na, was heißt kritisiert? Und nee, alle haben nicht an ihn geglaubt, dass er auch auswärts gewinnen kann. Deion Dawkins, linker Tackle, auch so dumm. Ich werde es nie verstehen, warum du jemanden Futter gibst.
Hat denn Deion Dawkins, der linke Tackle der Bills, gesagt?
Sagt vor dem Spiel, Patrick Mahomes hat noch nie ein Auswärtsspiel in den Playoffs gehabt und ich kann euch eins sagen, es wird nicht schön, hier bei uns zu spielen und er wird sehen, was es war. Also weißt du, was ich meine? Er hat ihn da so, ey, du wirst hier deine Probleme haben. Und warte, er hat die Wörter, warte, das muss ich einmal kurz beenden. Ich muss ganz kurz X aufmachen, einmal ganz kurz, weil Patrick Mahomes hat nach dem Spiel aus diesem Interview ein Zitat gepostet, Patrick. Also er hat sein, Patrick Mahomes wollte ich eingeben, gebe ich Patrick Azuma ein, ey. Ach du Scheiße.
Ja, so. Das ist Liebe. Liebe heißt das.
So, pass auf. Patrick Mahomes. Hier. Wo ist er? How are we feeling? Nein, wo ist das Ding?
Während du noch suchst, kann ich ja sagen, dass die Verletzungsgeschichte, Situation natürlich auch den Bills nicht geholfen hat, weil man muss sagen, Valdez Scantling hat überraschenderweise 2 lange Dinger gefangen. Wo ich so, was? Was ist denn hier los? Rashee Rice, da waren ja so ein paar viele Explosive Plays über 20 Yards, irgendwie 5 oder 6 Stück, wo du gesagt hast, wow, ey, das war doch das große Problem von den Chiefs in der Regular Season. Die haben sie gemacht, aber das liegt natürlich auch daran, dass diese Defense echt banged up war. Und eins sage ich dir, die Buffalo Bills konnten richtig den Ball laufen gegen diese Defense. Aber Steve Spagnuolo und Stecker hat ihn Spagnuolo genannt.
Aber er hat dich gefragt.
Steve Spagnuolo. Hut ab, der Gameplan, muss man ja sagen, war der richtige. Die Buffalo Bills hatten 182 Yard Rushing. Josh Allen 12 für 72, Cook 18 für 61, Johnson 7 für 40. Aber wenn es runter in die Red Zone gegangen ist, they tighten up und sie haben gesagt, okay, Josh Allen schlägt uns in der Red Zone, schlägt uns nicht mit dem Passing Game, mit dem Big Plays. So, und da muss man tatsächlich sagen, das Play mit den meisten Yards war Josh Allen 18 Yard Scramble. Oder 18 Yard Run, das war glaube ich auch ein Touchdown. Ansonsten haben sie alles vor sich gehalten. Die haben Bend but Don't Break gespielt und das Backfield, ey, wie oft hat Josh Allen downfield und wollte einen Schuss nehmen und musste dann den Checkdown oder den Swing werfen, weil sie gesagt haben, nimm das Kurze. Mit den kurzen Dingern werden sie uns nicht schlagen. Und die Geduld von Steve Spagnuolo, a.k.a. Spags, war beeindruckend. Ja, und die, guck mal, die Chiefs hatten Explosive Plays. Pacheco, 29-Yard-Run. Clyde Edwards-Helaire, 28-Yard-Run. Pat Mahomes hatte einen 24-Yard-Scramble. Travis Kelce, 29 Yards. 25-Yard Rashee Rice, Valdez Scantling, die gleich aus der Halbzeit raus, 32-Yard. Da waren Big Plays dabei.
So, ich hab das jetzt für dich, Patrick.
Pass auf, halt deinen Gedanken. Zwei Gedanken noch. Stephon Diggs, ich glaube, seine Zeit ist vorbei da. Wirklich? Josh Allen hatte, guck mal, er hat ihn 8-mal, sie haben versucht, ihn früh ins Spiel zu bringen. 8 Targets, 3 Catches für 21. Und er hatte die Chance, so einen tiefen Pass, den muss er fangen und lässt ihn durchglitschen. Das war so für mich, okay, Thema ist durch. Du kannst nicht 96 Millionen Vertrag haben und dann solche Dinger droppen. Das erste Play hat er gleich gefumbled. Ja, da ist jemand anders noch raufgesprungen und sie haben den Ball behalten. Aber das ist nicht die Magie zwischen Diggs und Josh Allen. Was ist denn jetzt los?
Das war mein Wecker.
Die ist vorbei. Das ist das eine, was ich sagen wollte. Und tatsächlich hat Von Miller ein bisschen mehr gespielt am Schluss und hat so ein bisschen auf den Plan getreten. Aber auch das ist zu wenig für 100 Millionen. Komm, du hast da 200 Millionen in 2 Spieler investiert. 200 Millionen in die Gesamtverträge, die nicht liefern. Von denen müssen sie sich trennen. So, was Patrick hast du Mahomes gesucht und gefunden?
Also, ich habe es gefunden. Es war nicht auf X, es war auf Instagram. Und zwar hat ja Dion Dawkins das, was ich gerade schon gesagt habe, und hat so ein bisschen gesagt, good luck. Weißt du, er hat diese 2 Wörter benutzt. Good luck hier bei uns. Patrick Mahomes direkt nach dem Spiel von ihm, wie er in der Endzone der Buffalo Bills ist, am Flexen, ne? Geil, haben das Spiel gewonnen. Und schreibt hin in seiner Caption, in Quotation Marks, Anführungsstriche, good luck. und hat ihn einfach gegeben. Er hat ihn einfach gegeben hier, Patrick. Das ist das Geilste. Das ist immer für mich das Geilste, was du, glaube ich, machen kannst und mit der eigenen Waffe schlagen kannst. Wenn du arrogant davor in einem Spiel. Wie kannst du arrogant sein und irgendwas über Patrick Mahomes sagen? Warum macht man sowas? Das ist. Du weißt, Patrick Mahomes, er ist in 6 Jahren jetzt als Starting Quarterback für die Kansas City Chiefs zum 6. Mal im AFC Championship Spiel. Halt dein Maul. Tut mir leid, dass ich so extrem mache. Ich verstehe es. Ich werde es nie verstehen. Warum gibst du dem besten Quarterback der NFL? Ja, er ist Futter. Der beste Quarterback Futter. Der NFL. Futter. Und du hast endlich mal den Vorteil, dass du zu Hause spielst. Warum gibst du den Futter? Und für die Leute, die sagen, deswegen habe ich die Story hier einmal nochmal erwähnt, das nimm die doch nicht als Futter. Warum hat Patrick Mahomes danach getweetet? Glaub mir, du nimmst alles, was dein Gegner dir gibt und das gibt dir nochmal 1% mehr Motivation, dieses Spiel zu gewinnen. Obwohl du denkst, es sollte genug Motivation sein, die nächste Runde in den Playoffs zu erreichen. Nein, Egos sind involviert, Competitor lieben es, sowas zu machen. Halt, ne? Auch zu antworten, wenn jemand dich da öffentlich challenged. Und es ist ja auch ein sympathisch. Ich finde es sehr sympathisch. Hat einfach nur Good Luck geschrieben.
Sehr, sehr sympathisch. War dir bewusst, dass die Chiefs nur 10 Leute auf dem Feld hatten, als sie den Puntfake gelaufen sind?
Nochmal bitte?
Die Chiefs hatten nur 10 Leute auf dem Feld, als die Bills den Puntfake gelaufen
sind. Und trotzdem haben die das Ding gestoppt.
Trotzdem haben sie das Ding gestoppt.
Travis Kelce, Patrick Mahomes Connection war back, ne?
Oh, guck mal, das war das, worauf ich noch hinaus wollte. Es war interessant zu sehen, ey, diese Corner Routes in der Red Zone, die konnten die nicht stoppen, ne? Die waren, ich meine, Pat Mahomes hat 2-mal Touchdown überworfen und dann beim 3. Mal hat er dann Travis Kelce gefunden und dann der 2. Touchdown war so ein Screen Pass zu Travis Kelce. Aber guck mal, Playoff Time, die Connection, Travis Kelce, Pat Mahomes, 5-for-75, 2 Touchdowns, Konnichiwa. So, und auch wieder Laufspiel. Pacheco, 15-for-97, Edwards-Helaire, 2-for-31, Pat Mahomes war 6-mal unterwegs gewesen, 146 Yard Rushing. So, Buffalo Bills, ich weiß, hatten 182, weil Josh Allen wieder durchgedreht ist, aber die Chiefs haben ihr Laufspiel dann doch immer wieder entdeckt, weil ich gedacht habe, ey, warum hören die jetzt auf, den Ball zu laufen? Die hatten wieder so einen Stretch, wo sie 3 and out waren, Pass, wo du sagst, oh, ey, Leute, im Ernst, aber overall haben sie wieder den Angry Toddler Pacheco auf den Weg geschickt. Der läuft so, das sieht zum Totlachen aus. Wenn der durch die Mitte stampft oder über außen läuft, Hut ab auch an die Offensive Line von den Bills, die am Anfang des Spiels habe ich gedacht, oh Alter, ey, die sind ja nur über die rechte Laufe, über diesen Cyrus Torrance und Brown gelaufen, die haben diese Chiefs Defense gemault. Aber Hut ab an Steve Spagnuolo, es war Teil des Plans zu sagen, ja, lauf ruhig und in der Red Zone, wenn Nutcutting Time ist, we make the sack close, wie der Amerikaner so sagt. Kennst du, ne? Ja. Obwohl sie ja in der Red Zone 3-for-4 waren. Weißt aber du, wie dem auch sei. Ey, Time of Possession 37-23 Minuten und trotzdem haben die Chiefs das gewonnen. Third Down Efficiency 1-for-5. Das sind eigentlich so Stats, wo du sagst, die Bills hätten das Spiel gewinnen müssen. Haben sie aber nicht.
Das war's. Aber ich wollte eine Sache kurz sagen. Ich weiß nicht, ob du das so mitbekommen hast. Wir haben ja gestern das Dschungelcamp sozusagen hinten raus ein bisschen Zeit geklaut, ne, mit NFL.
Ja, und aber das ging noch bei RTL Plus weiter.
Ja, deswegen
aber
ist der
dann
Server.
Deswegen ist der Server
von RTL Plus runtergegangen, glaube ich. Und es tut mir natürlich viel leid, weil ich hab dann die ganzen Nachrichten, oder es kamen so viele Nachrichten und ich glaube, die haben das nicht hinbekommen vom IT her, ich weiß es nicht. Und viele waren dann doch auf einmal, ich kann nur über RTL Plus die NFL gucken. Es tut mir auch wirklich leid, wirklich jetzt. Also Ich kann nichts dafür.
Ja, haben sie mir auch geschrieben. Ich habe dann einem geantwortet.
Tut mir wirklich leid, so ist scheiße.
Ja,
so.
Mir tut das auch leid. Aber ich habe dann schreibe ich, ja, toll, scheiß RTL. Ja,
wir haben es
abbekommen. Ich bin nicht RTL. Ich kann es nicht ändern.
Was ich sagen wollte, ganz kurz. Wir haben ja dann auch eine Menge Dschungel-Zuschauer verärgert damit, Alter. Und es war irgendwie... Irgendwie fand ich das mega lustig, was einfach denn abging. Und mutig von RTL, sagen wir es mal so. Und ich finde es schön für unsere Sportart. Wird doch mal reingepusht. Aber die Dschungelleute, ja, siehste, das bringt keine Quote so wie Dschungelcamp. Ach, Leute, ey. Ja, ich kann es auch auf der anderen Seite voll verstehen, weißt du? Leute, die kein Interesse haben an American Football und lieben den Dschungelcamp. Kann ich auch voll nachvollziehen, warum die denn sauer sind, ja. Aber hey. I take it. So, Patrick, komm gut nach Hause. Wir fliegen. Leute, nochmal. Freitag. Patrick, wir müssen Donnerstag den Podcast aufnehmen, by the way. Fällt mir jetzt gerade ein. Weil wir Freitag früh fliegen wir nach New York. Von New York geht's nach Baltimore. Also Washington, Baltimore ist ja direkt.
Nein, nein. Du fliegst vielleicht da. Ich flieg. Ich treffe Jana in Kopenhagen. Und von Kopenhagen fliegen wir direkt nach Washington.
Ah. Euer Flug wurde geändert, ja?
Nö, aber ist egal. Wir treffen uns in Baltimore.
Okay.
Aber wir hören uns wieder. Wir
machen das AFC
am Donnerstag.
Ich freue mich.
Am Donnerstag hören wir uns wieder. Am Donnerstag nehmen wir schon den Podcast auf. Natürlich wird es einen Scouting Report geben. Und dann sehen wir uns live vor Ort zum AFC Championship Game. Wir freuen uns. Und diese Folge wurde euch natürlich wie immer präsentiert von Visa.
Offizieller Partner der NFL. Weißt du,
also,
einfach nochmal ein Fun Fact: Das erste Stadion, was ich in den USA live so einmal drin war, war als Highschool-Footballspieler meinem ersten Jahr in diesem Stadion.
Ja, Homecoming für dich. Die Leute warten auf dich. Cool. Die Legende, die Colts-Legende kommt zurück nach Baltimore.
Ich war ein riesen Ray Lewis-Fan, bis ich rausgefunden habe, was so ein bisschen die Story da ist. Aber ey, da hat er eine. So, komm mal gut nach Hause. Ich hole meinen Sohn aus der Kita.
Dann tu es und sag es.
Tschö, Medö.